Millerntalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Ich wurde schon gebeten, die Einstiegsfloskeln zu übernehmen, die in diesem Sinne. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum Millerntalk und ein bisschen mit Floskeln oder mit Vorurteilen werden wir uns heute auch befassen, Vorurteile über eine angeblich oder vielleicht auch wirklich ganz böse Szene im Fußball. Das werden wir gleich, da werden wir gleich mehr darüber herausfinden. Die Frage ist, mit wem finden wir es heraus? Erstmal finden wir es mit meinem Kollegen Andreas Hart raus. Hallo Andreas.
Hallo Robert.
Ja, mit wem noch?
Ja, wir haben einen etwas, sagen wir mal, ungewöhnlichen Gast. Jemand, der die professionelle Fußballszene von fast allen Seiten außer der des Spielers kennt, der seine Karriere als Sportjournalist begonnen hat, dann lange Jahre als Pressesprecher bei verschiedenen Vereinen und Veranstaltungen verantwortlich war und jetzt ein Spielerberater ist. Und der auch eine sehr enge Verbindung, ich sagte es, er war Pressesprecher, unter anderem lange, lange Jahre bei Hertha BSC hat. Und deswegen war das für uns ein naheliegender Gast, weil wir ja alle wissen, dass am Sonntag der FC St. Pauli gegen eben Hertha BSC spielt.
Und er ist ja nicht nur naheliegend aus diesem Grund, sondern, da kommen wir später noch dazu, er bei einer Agentur arbeitet, die vornehmlich auch Trainer berät. Das passt natürlich auch ins aktuelle Zeitgeschehen mit der sehr wahrscheinlichen Vertragsverlängerung von Fabian Hürzeler.
Wir begrüßen also ganz herzlich Hans-Georg Felder, der als Berater in der Agentur Siebert und Bax seit mittlerweile, glaube ich, 5 Jahren tätig ist. Hansi, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich das Thema Podcast natürlich weiß, was es ist, aber ich selber noch nicht in den Genuss gekommen bin, dass ich an einem Podcast teilnehmen durfte. So gesehen ist das jetzt eine absolute Premiere. Darauf freue ich mich auch sehr. Und ja, bin gespannt, was wir so in der nächsten Stunde, wie wir uns austauschen und wer da welche Meinung zu welchem Thema hat. Ja, also vielen Dank nochmal für die Einladung und ich freue mich.
Wir haben so ein bisschen ritualisiert, dass wir unsere Gäste immer fragen. Ich habe es ein bisschen schon vorweggenommen, aber eine Standardfrage ist, warum glaubst du, haben wir dich eingeladen?
Ja, in der Tat hast du es ja schon vorweggenommen. Am Sonntag spielt der FC St. Pauli gegen Hertha BSC. Und natürlich verfolge ich das Geschehen meines alten Arbeitgebers Hertha BSC nach wie vor. Unabhängig davon, dass ich in Wurfweite zum Stadion wohne, kenne ich natürlich auch noch viele handelnde Personen dort. Ich weiß, wie der Verein so in den letzten Jahren sich entwickelt hat, was da alles so passiert ist. Natürlich aus der Ferne, dadurch, dass ich nicht mehr im Club arbeite. Aber man kriegt eben viel mit. Ich bin auch regelmäßiger Gast bei den Spielen, wenn es die Zeit zulässt. Dadurch, dass wir natürlich Klienten haben, in den verschiedensten Clubs müssen wir natürlich auch mal zu den verschiedenen Clubs reisen, aber ja, ich bin schon in einer Regelmäßigkeit bei den Hertha-Heimspielen da und da treffe ich eben auch noch viele alte Weggefährte und ja, man kriegt halt an der einen oder anderen Stelle immer noch ein bisschen was mit, aber so die absolute Detailkenntnis, wie jetzt da was zustande gekommen ist und woran es gelegen hat, das sind dann von meiner Seite auch eher nur Mutmaßungen, wie ich das von außen betrachte. Ja, deswegen ist das jetzt wahrscheinlich auch nicht in Stein gemeißelt, sondern ist das meine ganz persönliche Sichtweise.
Würdest du denn sagen, dass du ein Fan der Hertha bist inzwischen?
Naja, ich bin ja gebürtiger Rheinländer und ich habe 1978 auf dem oder unterhalb des Rathausbalkons beim ersten FC Köln gestanden. Ich war damals 12 Jahre alt. Meine Eltern haben mich da freundlicherweise hingefahren. Und dann sind im Autokorso eben die ganzen alten Kölner Recken, die damals das Double gewonnen haben, an mir vorbeigefahren. Und natürlich hatte ich dann auch ein Trikot des ersten FC Köln. Ich hatte auch eine erste FC Köln-Fahne, mit der ich dann fleißig gewedelt habe. Und habe dann aufgrund der Nähe, weil ich eben in Bergisch Gladbach aufgewachsen bin, war dann ja der Verein, der da am erfolgreichsten war zu der Zeit, der erste FC Köln. Dann hat man da ein bisschen genauer hingeguckt. Das hat sich dann später ein wenig herausgewachsen. Ich habe dann festgestellt, dass von Bergisch Gladbach oder von Schilken aus es bis ins Ulrich-Haberland-Stadion, seinerzeit noch zweite Liga, Bayer Leverkusen, es mit dem Fahrrad gut zu erreichen war. Und vor allen Dingen gab es in Leverkusen die Regelung, dass ab der zweiten Halbzeit man quasi für lau ins Stadion durfte. Und deswegen habe ich mich dann häufig bei den Heimspielen in der zweiten Liga bei Leverkusen aufs Fahrrad geschwungen, bin dann ins Ulrich-Haberland-Stadion gefahren, habe da mein Fahrrad festgekettet und konnte dann eben kostenfrei die Spiele besuchen. Und dann ist es irgendwann während des Studiums, habe ich dann nochmal eine Begegnung mit dem 1. FC Köln gehabt, weil ich neben des Studiums an der Sporthochschule in Köln im Hyatt Hotel in Köln gearbeitet habe als Kellner und der 1. FC Köln da vor den Heimspielen immer übernachtet hat. Und ich durfte dann samstags morgens das Frühstück mit den Spielern und mit der Mannschaft des 1. FC Köln machen, dann das Mittagessen. Und wenn die Spieler dann Richtung Müngersdorf gefahren sind, haben wir unseren kleinen LKW im Hyatt Hotel beladen und sind ins alte Müngersdorfer Stadion gefahren. Und es gab so einen ganz kleinen, hochwertigen VIP-Raum und den durften wir dann mit Catering versorgen und den angeschlossenen Presseraum ebenfalls. So dass ich da natürlich auch wieder eine Nähe zum 1. FC Köln hatte. Unabhängig davon war Erich Rutemöller, einer meiner Dozenten an der Sporthochschule. Der kam nach dem legendären Spiel, wo er gesagt hat, Marit Otze, in den VIP-Bereich und sagt, hör mal Hansi, ich glaube, ich habe ganz viel Scheiße gebaut. Und dann habe ich mir das im Nachhinein dann am Fernsehen angeguckt. Und so war es dann letztendlich. Ich habe dann Udo Lattek dort erlebt in unterschiedlichen Situationen. Die Spielerfrauen sind da gewesen. So gesehen hat man da natürlich dann auch wieder eine Nähe gehabt. Und das hat sich dann verändert, als ich 1998 tatsächlich nach Berlin gegangen bin. Mein damaliger Vorgänger Gerd Kraus, auch ein ehemaliger Kollege von dir, Andreas, der hatte mich dann mal angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, als er Pressesprecher geworden ist, dass ich mal sein Assistent werde. Und das hat dann so ungefähr ein Jahr gedauert. Da war Hertha gerade in die erste Liga wieder aufgestiegen. Und dann rief er mich an, ob ich sein Nachfolger werden möchte. Weil er hatte dann offensichtlich in dieser etwas nervenaufreibenden ersten Saison von Hertha mit Jürgen Röber noch als Trainer, der ja da auch eine Zeit lang auf der Kippe stand, weil die Ergebnisse ausblieben, hatte dann so ein bisschen den Spaß daran verloren. Und ehrlicherweise ist Gerd Kraus ja auch eher, sag ich mal, im Radsport verhaftet. Ich weiß nicht, wie oft er bei der Tour de France war. Und ich glaube auch von seiner Persönlichkeit mit den unterschiedlichen Journalistentypen sich auseinanderzusetzen, aber auch mit Spielern und einer Spielergeneration. Ja, das ist dann eine Typsache. So, und dann bin ich im Prinzip wie die Jungfrau zum Kinde 1998 Pressesprecher von Hertha geworden. Der Gerd Kraus hat den Dieter Hoeneß damals mich empfohlen und es hätte sicherlich 50, 100 Bewerbungen auf dem Tisch gehabt, aber der ein oder andere Manager, der ist dann auch nicht so fleißig, um sich dann mit allen zu beschäftigen und ist dann im Prinzip dem Ratschlag von Gerd Kraus gefolgt. Und dann hat mich Martin Bader, damals Assistent von Dieter Hoeneß, hatte mich dann noch vorbesichtigt. Und dann durfte ich noch zweimal nach Berlin fliegen, einmal den Dieter Hoeneß treffen und das zweite Mal noch den damaligen Präsidenten Manfred Zemeitert. Ja, und dann war es, dann hat der Auftritt offensichtlich, war so überzeugend, dass Dieter Hoeneß dann gesagt hat, okay, also dann werden Sie jetzt neuer Pressesprecher. Und natürlich ist es dann so, wenn man nah an einem Verein, an einer Mannschaft vor allen Dingen arbeitet, die Jungs kennenlernt, mit den Spielern sich beschäftigt, dass man dann relativ schnell feststellt, es wäre schon gut, wenn die erfolgreich sind, weil dann ist die Arbeit eines Pressesprechers auch deutlich leichter, als wenn die Mannschaft nicht erfolgreich ist und die Ergebnisse nicht so stimmen. Dann fiebert man im Prinzip auch vom ersten Tag an mit seinem neuen Arbeitgeber. Ja, das kann man jetzt bedenklich finden. Und ich weiß, dass die Journalisten gerade auf das erste Spiel, was wir dann irgendwann mal in Köln oder gegen den ersten FC Köln hatten, genau darauf geachtet haben, welche Regungen mein Körper zeigt bei entsprechenden Toren. Aber das habe ich, glaube ich, wenn sie auch wussten, dass ich aus dem Rheinland komme und wenn sie auch wussten, dass ich erst FC Köln quasi verbandelt war. Aber das habe ich, glaube ich, ganz, ganz ordentlich hinbekommen. Und man fiebert dann mit. Ja, man leidet mit, man freut sich mit, man vergießt Tränen, wenn man eben auch weiß, der Samstag bestimmt die Woche, die darauf folgt. Mhm. Ja, ob das unangenehm oder angenehm ist, ob das schöne Themen sind oder nicht so schöne Themen sind. Glücklicherweise, das war dann das zweite Hertha-Jahr in der Bundesliga, hat die Mannschaft es aus unerfindlichen Gründen geschafft, sich für die Champions League zu qualifizieren. Und damit war natürlich auch der Aufwand einer Pressestelle von Hertha BSC, die es gerade erst gegeben hat. Also wir waren damals zu dritt. Ich habe jetzt kürzlich beim letzten Heimspiel von Hertha mit jemandem gesprochen, der sagt, die Pressestelle hat mittlerweile 40 Mitarbeiter. Da muss man fairerweise sagen, dass natürlich aufgrund der Entwicklungen, was soziale Medien, was Hertha TV etc. anbelangt, es sicherlich notwendig ist, das mit mehr als drei Leuten zu bestücken. Wir haben damals den Pressespiegel noch händisch ausgeschnitten, aus den Zeitungen aufgeklebt, gefaxt oder kopiert, dann an die entsprechenden Stellen gefaxt. Das ist ja heute alles völlig undenkbar. Und so gesehen, da stürzte dann natürlich auch ein bisschen was auf uns ein, weil wir auf einmal uns für die Champions League qualifiziert haben. Und dann hieß es das blau-weiße Wunder und das Wunder aus der Hauptstadt. Und dann kamen internationale Zeitungen, ob das France Football oder Corriere della Sera, also Italiener, Franzosen, der Spiegel machte eine große Geschichte und so weiter. Das heißt, ich bin im Prinzip relativ schnell von 0 auf 100 gekommen und musste eben dann mit meinem Team diese ganzen Dinge handeln. Natürlich auch die ganzen Fahrten, Journalistenreisen organisieren, Journalistenabende organisieren, die wir immer einen Tag vor dem Spiel gemacht haben, wo der Verein die Journalisten fein zum Essen eingeladen hat.
Sowas müsste es mal geben wieder, oder?
Bitte?
Sowas müsste es mal wieder geben.
Ja.
Ist das nicht mehr so?
Nein.
Dann habt ihr euch noch nicht gut benommen.
Eher nicht.
Ja, das war eine super Zeit, muss ich wirklich sagen. Diese 11 Jahre Hertha, die waren auch alle durchweg weitestgehend erfolgreich. Wir haben kein Abstieg, der kam dann erst tatsächlich 2009. Das hat sicherlich jetzt weniger mit der Entlassung meiner Person zu tun gehabt. Aber wir haben im Prinzip die erfolgreiche Zeit erlebt bei Hertha und das hat eben auch dazu geführt, dass ich mein Handy entsprechend mit Telefonnummern, mit Kontakten, mit Netzwerken füllen konnte. Ja, und als es dann bei Hertha zu Ende ging, bin ich dann weitergezogen und habe RB Leipzig quasi als Hebamme mit auf die Welt gehievt. Wir haben in Markranstädt damals angefangen, in einem Container von Red Bull. Der stand dann neben dem Stadion am Bad auf dem freien Feld. Das waren dann unsere Büros. Und als dann im September es ein bisschen kühler wurde und das Papier sich von selber aufgerollt hat, dann sind wir irgendwann in die Innenstadt gezogen. Auch das war, muss ich ehrlicherweise sagen, eine sehr, sehr spannende Zeit, eine sehr herausfordernde Zeit, weil natürlich RB nicht der Verein in Leipzig war, wo sie alle Hurra geschrien haben, vor allen Dingen nicht die von Chemie und auch nicht die von Lok. Aber das war eben ja Pionierarbeit, die wir da geleistet haben. Und um es jetzt abzuschließen, ich will euch jetzt damit nicht langweilen, aber damit die Leute vielleicht auch ein Gefühl dafür bekommen, habe ich dann obendrauf als letzte Station noch die Stuttgarter Kickers gehabt. Auch ein schöner Traditionsverein aus Degerloch. Rivalität immer die Blauen und die Roten. Wir haben damals dritte Liga gespielt. Dann wurde das Gazi-Stadion umgebaut und ausgebaut. Ja, am Ende sind wir leider nach 3 Jahren, die ich da war, in die Regionalliga abgestiegen. Und wie es dann so ist, ist natürlich wirtschaftlich, der Verein muss dann auch gucken, wo er bleibt. Und da war diese Zeit dann auch zu Ende. Unterm Strich muss ich sagen, alle drei Stationen waren eine tolle Erfahrung. Und alle drei Stationen haben mir das nötige Rüstzeug gegeben, um tatsächlich seit 2018 jetzt in dieser Agentur zu arbeiten, weil ich eben von all dem, was ich da gelernt und auch kennengelernt habe und auch Personen kennengelernt habe ob das jetzt im Fußball ist oder auch in den Medien, alles das kann ich jetzt benutzen, um diesen Job, den ich jetzt gerade mache, auch bestmöglich zu machen.
Sehr interessante Einblicke jetzt schon mal in das Ganze gewesen. Vor allem natürlich die Hertha-Zeit, die 11 prägenden Jahre. Ich erinnere mich sogar noch, war ich noch relativ jung, aber so an die Champions-League-Saison damals. Wie ist denn die Hertha in Berlin zu sehen? Gibt es da zwei Vereine, hochklassig spielende? Wie ist Hertha in der Stadt verankert und was zeichnet diesen Verein aus?
Also man muss ehrlicherweise sagen, zu der Zeit, wo wir oder wo ich bei Hertha gearbeitet habe, da war Union eher noch schmückendes Beiwerk. Und das Gleiche galt auch für TB, die ja auch versucht haben, professionellen Fußball anzubieten, was auch bis zu einer gewissen Liga dann auch geklappt hat. Ich kann mich an Pokalspiele erinnern gegen TB, wo TB eigentlich das Heimrecht hatte, wir dann umgezogen sind ins Olympiastadion. Dann machte ein Ilja Aracic auf einmal zwei Tore gegen uns als TB-Spieler. Den haben wir dann einfach weggekauft, damit das nicht nochmal passiert. Das war also lange, lange Jahre war natürlich Hertha der Club der Berliner. Und es gab eben ja in Köpenick einen weiteren Club, nämlich Union. Und die haben es tatsächlich geschafft, über viele Jahre hinweg mit offensichtlich so guter Arbeit, der Hertha ein wenig den Rang abzulaufen. Und das ist ja auch bis in die Champions League gemündet. Von daher, ja, ich sehe Union immer noch als Köpenicker Verein. Ich sehe Hertha auch eher so als Gesamt-Berliner Verein. Ich glaube auch, dass Hertha eine größere Fangemeinde hinter sich hat als Union. Aber ich glaube auch, dass es, und das ist ja vergleichbar mit Hamburg, wenn dann solche Derbys anstehen, wenn der HSV gegen St. Pauli spielt und umgekehrt, und das Gleiche war auch bei Hertha gegen Union, die haben ja dann auch ein paar Mal die Klinge gekreuzt, dann ist Fußball das Thema in dieser Stadt. Ja, und davon lebt ja auch eine Stadt. Und in Berlin ist das Pflaster auch für beide Vereine natürlich extrem schwierig. Man denkt immer, dass in Berlin Milch und Honig fließt. Das ist aber nicht so. Man muss wissen, dass es in Berlin eine ganze Menge anderer Clubs gibt in anderen Sportarten, die eben auch Zuschauer wegnehmen. Es gibt viele, viele Veranstaltungen, täglich mehrere hundert Veranstaltungen, ob das Kunst, Kultur, Oper, Musical. Also das sind alles ja Dinge, mit denen ein Fußballclub konkurriert. Und was dann im Zweifel auch Zuschauer mal wegnimmt. Ja, und gerade wenn man dann nicht so erfolgreich ist, dann überlegt man sich, ja, gehe ich jetzt zu Hertha, da gucke ich mir lieber ein schönes Musical an, damit ich mich nicht so ärgern muss. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die Berliner sicherlich auch haben. Dazu kommt noch als letzten Punkt sicherlich ein Stadion, was für jeden Besucher ein Traum ist, ja, einfach diese Verbindung aus Historie, aus diesem alten Stadion und eben auch jetzt innen drin neuen Möglichkeiten in den Business-Bereichen. Aber es hat eine Laufbahn und da muss ich jetzt vorsichtig sein, wenn ich natürlich auch mal als PR-Manager für die Leichtathletik EM gearbeitet habe, da war die Laufbahn natürlich ein zentraler Punkt, den wir auch benutzen mussten. Aber grundsätzlich ist dieses Stadion zu groß für den alltäglichen oder allsamstäglichen oder zweiwöchigen Heimspielrhythmus von Hertha. Die Fans sind extrem weit weg. Ja, das sind von der Ostkurve bis zum Tor ist es extrem weit. Und ich glaube, und die Überlegung gab es auch schon zu unserer Zeit, und ich glaube, sie werden auch immer wieder neu angestellt und laufen auch. Hertha braucht ein reines Fußballstadion. Ein kompaktes 50.000, 55.000 Mann-Stadion, wo die Fans eben ganz eng am Spielfeld dran sind. Das würde, glaube ich, nochmal einen Push geben. Und ja, darunter leidet vielleicht Hertha auch ein Stück weit.
Du bist ja auch, hast ja gesagt, du lebst ja in Berlin und kriegst auch mit, was da so passiert. Wir aus Hamburg gucken da ja aus der Ferne rauf und sehen, Da wurden Dinge versucht mit Investoren und das ganz große Rad zu schlagen und jetzt spielt man plötzlich in der zweiten Liga. Was ist da aus deiner Sicht passiert und wie siehst du die Hertha im Augenblick aufgestellt?
Ja, natürlich ist es immer schön, wenn man viel Geld zur Verfügung hat, aber die entscheidende Frage ist, wie setze ich dieses Geld ein? Und ich glaube, dass an der einen oder anderen Stelle da Fehler gemacht worden sind, vielleicht sowohl in der Kaderzusammenstellung, als dass viel Geld da war. Und es ist natürlich auch immer verlockend für Spieler, und das wird ja auch nach außen transportiert. Jetzt hat Hertha einen Lars Windhorst, der gibt da 374 Millionen. Also kann ich dann bei der Vertragsverhandlung natürlich auch mal ein bisschen anders gucken und vielleicht ein bisschen mehr verlangen, als ich vielleicht ursprünglich gedacht habe. Also da ist natürlich eine Menge Geld verbrannt worden und es ist eben auch nicht nachhaltig in die Mannschaft investiert worden. Ich glaube, dass so rundum, was die Geschäftsstelle anbelangt, was auch das NLZ anbelangt und die Akademie, da ist auch Geld hineingeflossen. Und wenn man sich das heute anguckt, dann ist das alles auf einem Top-Niveau. Mhm. Das ist ein Top-Standard, das muss man schon sagen. Also auch da ist natürlich Geld hineingeflossen, aber eben auch in eine Mannschaft. Und wenn wir jetzt die Zeit, sag ich mal, von Michael Preetz beginnen, der damals 2009 ja übernommen hatte, der musste sofort einen Abstieg verkraften, was natürlich extrem schwierig ist. Und in seiner Amtszeit, die glaube ich über 12, 13 Jahre ging, wurden auch sehr viele Trainer verschlissen. Auch das ist, glaube ich, immer ein Punkt, wo es schwierig ist, wenn man eben ungeduldig ist. Und das kann ich sogar nachvollziehen, ja, der Druck der Medien, der Druck der Öffentlichkeit die Sehnsucht nach Erfolg ist eben so groß. Man versucht das dann mit Kraft und Gewalt auch umzusetzen und trifft möglicherweise dann an der einen oder anderen Stelle die falsche Entscheidung. Ja, und das ist dann leider passiert. Man kann sich dann doch Erfolg nicht in aller Gänze erkaufen. Sondern es gehören eben viele Sachen dabei. Und der Kollege Bobic, der dann gekommen ist, der hatte, glaube ich, nicht mehr ganz so viel Geld zur Verfügung. Der musste dann auch Transfererlöse erzielen. Dann wurde so ein bisschen, sag ich mal, auch die Struktur der Geschäftsstelle verändert, weil natürlich Freddy doch Verhältnis oder unverhältnismäßig viele Vertraute und Mitarbeiter mitgebracht hat, wo es dann in der Geschäftsstelle aus meiner Wahrnehmung heraus eine Spaltung stattgefunden hat, nach dem Motto, also ihr alten Herr Thaner, jetzt lasst ihr uns mal machen. Wir haben ja zum Beispiel in Frankfurt gezeigt, wie es geht, wo Freddy ja erfolgreich war, wo sie in der Europa League waren und so weiter. Und das führt natürlich dann immer zu Spannungen und zu Reibereien. Ja, und das Ende ist bekannt. Irgendwann wurde die Entscheidung dann getroffen, auch den Freddy dazu zu entsorgen. Die Folgen davon sind noch nicht ganz abzusehen, weil die juristische Auseinandersetzung und arbeitsrechtliche Auseinandersetzung ja noch in vollem Gange ist. Da weiß ja noch nicht so richtig jeder, was das auch noch an Geld kostet. Und dann sind eben Leute nachgekommen, und da muss man sicherlich Kai Bernstein, der natürlich viel zu früh verstorben ist, den muss man da ganz vorne annennen, der hat versucht, wieder mehr Berlin in diesen Verein hineinzubringen, mehr Hertha in diesen Verein reinzubringen. Und er hat es in seiner kurzen Amtszeit geschafft, diesen Verein wieder zu einigen, die Fanbase zu beruhigen, weil er natürlich als ehemaliger Kapo und Ultra da beste Zugänge hatte. Und das ist sicherlich etwas, was er geschafft hat. Nach dem Abstieg jetzt in der letzten Saison sind die Mitgliederzahlen hochgegangen. Die Leute, die haben wieder irgendwie ein Hertha-Gefühl entwickelt. Ja, und den Berliner zu begeistern, ist relativ schwierig. Aber sie haben es tatsächlich geschafft, dass die Leute diesen Verein gerne unterstützen, dass dieser Verein für die Leute auch wieder eine Wichtigkeit bekommen hat. Und so gesehen, natürlich wollen alle aufsteigen. Ja, aber wie schwer das ist, das muss ich euch als Hamburger nicht erklären. Ja, da ist der HSV natürlich ein leuchtendes Beispiel, dass das tatsächlich über Jahre hinweg dauern kann. Und das muss man jetzt sehen, wie das funktioniert. Auch da war man dann nach dem Abstieg wieder abhängig von einem neuen Investor, von 777, der eben mit seinen Zuwendungen dafür gesorgt hat, dass dieser Verein erstmal die Lizenz bekommt. Und der Verein ist in einer Phase, sich zu konsolidieren. Er ist in einer Phase, von der Großmannssucht wegzukommen, sondern sich auf die Basics zu konzentrieren. Und die Basics, die diesen Verein auch immer über Jahre hinweg ausgemacht hat, das war eine starke Jugend. Das war ein tolles NLZ. Da sind die Boatengs, die Ebers, die Jagers, wie sie alle heißen, sind da entsprungen. Und ich glaube, diesen Weg sollte Hertha weitergehen, auch wenn er nicht sofort zum ganz großen Erfolg führt. Aber ich glaube, langfristig macht das mehr Sinn und es kommt auch besser bei den Berlinern an, als wenn man sich, natürlich musst du auch einen Tabakovic oder einen Previak holen. Ja, das sind gute Verstärkungen, das sind Spieler, die Qualität haben, aber das Gros der Mannschaft, das besteht schon aus Spielern aus dem eigenen Nachwuchs, alleine drei Dardai-Söhne sprechen da eine deutliche Sprache. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Man kann sagen, ja, also die Kabine, da wird ja nie einer ein falsches Wort über Paul Dardai sagen, wenn die drei Söhne da nebendran sitzen. Und auf der anderen Seite muss man sagen, was wollt ihr eigentlich? Wir haben aus dem eigenen Nachwuchs drei Jungs zu den Profis hochgebracht. Und dafür werden wir jetzt kritisiert. Also das ist doch genau unsere Aufgabe, dass wir den Nachwuchs stark machen und so entwickeln, dass sie bei den Profis landen. Ja, also ich glaube, der Weg ist richtig. Ich glaube, es war auch richtig, als die Mannschaft abgestiegen ist, mit Paul Dardai an Paul Dardai festzuhalten, weil er natürlich eine absolute Galionsfigur in Berlin ist. Ich habe ihn ja selber als Spieler noch gehabt. Ich habe mit Paul viele Erlebnisse gehabt. Schöne, auch weniger schöne, tragische Erlebnisse, als sein Bruder damals verstorben ist, habe ich ihn mit dem Auto zum Plattensee gebracht, zum Balaton, ja genau. Und das war eine Autofahrt, die ich mein Leben nicht vergesse. Wenn du weißt, dass dein Spieler ja gerade seinen Bruder verloren hat, der auf dem Platz mit Herzversagen tot umgefallen ist. Und wir hatten zum gleichen Zeitpunkt ein Testspiel und haben uns überlegt, wann sagen wir es dem Paul? Schon in der Halbzeit oder warten wir das Spiel noch ab, weil ich den Anruf von seiner Frau bekommen habe? Und dann haben wir entschlossen, wir sagen es ihm nach diesem Testspiel, was wir da in der Nähe von München hatten in der Vorbereitung. Ja, und dann hatte Hoeneß gesagt, Herr Felder, nehmen Sie meinen Wagen und fahren Sie den Paul nach Hause.
Ja. Das sind natürlich, ja, unvergessliche Momente, so.
Genau, ja.
Nochmal zur aktuell.
So, und deswegen ja. Sag ich mal, was den Paul anbelangt, man kann darüber diskutieren, ob er taktisch so geschult ist, ob er immer Lösungen hat, ob er diesen begeisternden Fußball anbietet, den der Michael Preetz seinerzeit wollte, damit das Stadion gefüllt wird. Darum ist es ja dann auch letztendlich dazu gekommen, dass Michael Paul dann auch entlassen hat. Aber Paul ist Hertha, das ist einfach mal so. Und er hat sich auch alle Spiele angeguckt, er war immer im Stadion. Und um Ruhe zu bekommen, war die Entscheidung der handelnden Personen, nach dem Abstieg an Paul festzuhalten, genau richtig. Paul hat eine Nähe zu den Ultras, die Fans in der Kurve, die lieben den Paul, der hat da Heldenstatus. Und wenn man einen neuen Trainer geholt hätte, der die Saison so begonnen hätte, wie Paul sie begonnen hat, die war ja nicht gerade erfolgreich, der Saisonstart, dann hätte man wieder eine Trainerdiskussion gehabt. Dann hätten die Fans nach Paul gerufen. Mhm. Der hätte immer so oberhalb über dem Verein wäre der rumgeschwebt, ja, und hätte sich das alles angeguckt. Dann hätten sie da schon wieder die nächste Trainerentlassung gehabt. Also so gesehen erstmal alles richtig gemacht. Ob das am Ende irgendwann mal wieder in der Bundesliga endet, das muss man abwarten. Das muss man abwarten. Das hängt auch damit zusammen, welche wirtschaftlichen Möglichkeiten habe ich, was kann ich auf dem Transfermarkt tun, wie kann ich die Mannschaft zusammenstellen. Und aus der zweiten Liga rauszukommen, ist eine Herausforderung.
Die sich ja auch der FC St. Pauli annimmt und sieht ja momentan relativ gut aus. Eine weitere ritualisierte Frage, die wir unseren Gästen auch mal stellen in Bezug darauf, ist die, was sie denn am FC St. Pauli mögen und was ihnen nicht so gefällt.
Also auch da habe ich natürlich meine ganz eigene Erfahrung gemacht mit dem FC St. Pauli und ich kann mich da an ein Pokalspiel mit Hertha in Pauli erinnern. Ich kann mich daran erinnern, wo wir uns umgezogen haben seinerzeit, wie das da alles abgelaufen ist, wie eng das da war und am Ende uns St. Pauli natürlich auch noch aus dem Pokal rausgeschmissen hat, was natürlich dann auch wieder sehr ärgerlich war. Ich bin ehrlicherweise nach dem Umbau des Stadions nicht mehr im Stadion von St. Pauli am Millerntor gewesen. Aber ich glaube, St. Pauli, und das kann ich natürlich so ein bisschen vergleichen mit Union, immer so der Underdog gewesen zu sein oder auch immer noch zu sein, immer alles etwas anders zu machen, vielleicht auch ideologisch geprägt. Die Fans werden unheimlich mit eingebunden in alle möglichen Themen. Das war bei Union auch so. Die haben beim Stadionumbau mitgeholfen. Die haben wahnsinnig viele Aktionen. Also eine sehr aktive Fanszene, natürlich auch politisch aufgestellt. Das muss man auch wissen, wenn man da hingeht. Und das muss eben auch passen. Und wenn ich jetzt auf den Kollegen Hürzeler komme, dann ist das offensichtlich ein Trainer, der dahin passt. Und ich weiß nicht, welchen Trainer man hätte verpflichten sollen, falls das jetzt mit der Vertragsverlängerung nicht funktioniert, der eben nach St. Pauli passt. Das ist eben nicht ganz so einfach. Ja, und dieser Club lebt natürlich von seinem Image. St. Pauli, da ist der Kiez. Ja, das ist alles so ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen nuttig, bisschen hier ein Holsten und da ein Holsten. Eigentlich so ein bisschen der ursprüngliche, urtümliche Fußball. Aber am Ende geht es auch um Kommerz. Und auch bei St. Pauli geht es um Kommerz. Und wenn du aufsteigst, dann verkaufst du Logen, dann verkaufst du Business-Tickets, dann musst du Geld generieren, dann kriegst du mehr Fernsehgelder und bist eigentlich auch in dieser Mühle natürlich drin, wie alle anderen Vereine auch. Aber sie haben eine Identität, der bleiben sie sich treu und demzufolge, ich finde, das ist die kleine Mia, genau. Ich finde diesen Verein klasse, muss ich wirklich sagen. Und ich kenne auch Andreas Bornemann ganz gut über Jahre hinweg. Und ich werde, es ist schwer genug, aber ich werde versuchen, auch nochmal ans Millerntor zu gehen, weil ich auch glaube, dass die Stimmung da einfach großartig ist. Und demzufolge, aktuell machen sie alles richtig. Ich habe mir das Hinspiel von St. Pauli in Hertha angeguckt. Das war eine Machtdemonstration. Das war Fußball vom anderen Stern. Das muss ich wirklich sagen, wie da der Ball gelaufen ist. Das war eine richtige Augenweide. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, und es würde mich schwer wundern, wenn der FC St. Pauli den Weg in die Bundesliga zurück nicht finden würde.
Du hast gesagt, dass du nach dem Stadionumbau noch nicht hier warst und das ist ein Ziel. Das heißt für mich aber auch, dass du aktuell oder ihr in eurer Agentur aktuell keinen Kunden, Klienten vom FC St. Pauli berät.
Nee, wir haben uns ja als kleine Agentur mit Sitz in Dortmund ein Geschäftsmodell ausgedacht, wo wir eben weg von der klassischen Spielerberatung gehen, sondern hin zur Spezialisierung. Und diese Spezialisierung sieht so aus, dass wir uns tatsächlich auf Trainer konzentrieren und auf Torhüter. Und bei Trainern ist es so, es gibt ja auch schon große Agenturen, Kollege Marc Hoseke beispielsweise, der schon die ganz großen Trainer unter Vertrag hat. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir gesagt haben, wir schauen mal so ein, zwei Regale unter den Trainern von Marc Kosicke? Was gibt es für junge Trainertalente? Wer läuft in der U19, U15, U17 in den unterschiedlichen Vereinen? Was laufen da für Trainer rum? Gibt es da Trainer, die Potenzial haben, die zu uns passen, die auch so ein bisschen unsere Philosophie vom Fußball haben? Und das war im Prinzip mein Auftrag, den ich dann hatte mit Beginn meiner Tätigkeit in der Agentur Siebert und Bax, dass ich tatsächlich erstmal durch die Lande gefahren bin und habe geguckt, was so im U-Bereich für Trainer sind. Habe ich mit denen beschäftigt, habe sie beobachtet, wie agieren sie an der Linie. Man kriegt natürlich dann auch nicht alles mit, wenn man bei den Ansprachen nicht dabei ist, aber ich kann schon unterscheiden, ob einer eher ein ruhiger Trainer an der Linie ist, der punktuell der Mannschaft hilft, oder ob ich einen Trainer habe, der jeden Spielzug seiner Mannschaft kommentiert und unter lautstark ständig etwas in gleicher Pegelstärke reinbrüllt. Und dann muss man sich mit denen mal beschäftigen, und so sind wir dann auch losmarschiert, und ich habe dann mit vielen jungen Trainern haben wir uns getroffen, und dann sind im Laufe der Zeit allerdings auch arrivierte Trainer dazu gekommen. Ja, einer der ersten war Jens Hertel, den wir dann zur Magdeburger Zeit in unsere Agentur geholt haben. Dann war es ein Bernd Storck, den ich natürlich noch als Co-Trainer aus Hertha-Zeiten unter Jürgen Röber gekannt habe, der auch eine freundschaftliche Verbindung zum Stefan Bax hat. Dann war es ein André Breitenreiter, der ja schon ein fertiger, hochwertiger Trainer ist und zum damaligen Zeitpunkt auch gewesen ist. Der war eben 2,5 Jahre auf Jobsuche, hat dann für sich entschlossen, vielleicht mal etwas zu verändern. Dann ist er nach Zürich gegangen, wurde da überraschenderweise mit einer durchschnittlichen Truppe Schweizer Meister. Und so gibt's viele, ob das dann Hanno Balic ist. Es sind eben auch ein paar Ex-Spieler, die Stefan Bax zu seiner Zeit als Spielerberater noch betreut hat. Und es sind eben auch wie Marvin Kompea oder Mike Hanke oder Malik Fatih, Spieler, die nicht beim Stefan waren, die ich dann akquiriert habe, mit denen ich dann Gespräche geführt habe. Und wir haben auch Trainer bei uns in der Agentur in Dortmund sitzen gehabt, wo wir gemerkt haben, nee, also die haben etwas andere Denke, das können wir, das passt nicht zu uns, und den haben wir dann auch abgesagt. Das ist so ein bisschen was vom Jugendfußball. Ja, du guckst so nach 15, 16, 17-Jährigen und hoffst natürlich durch deine Karrierebegleitung, dass die mal oben ankommen. Nur bei den Jugendlichen ist es so, du hast häufig Eltern dabei. Das ist mir jetzt bei André Breitenreiter noch nicht passiert oder bei einem der anderen Trainer, die ich vorhin genannt habe, dass ich mit den Eltern mich auseinandersetzen muss, weil sie meinen, also mein Sohn ist also wirklich der allergeilste Trainer auf der Welt. Und das passiert natürlich im Nachwuchs, wenn du jetzt Feldspieler berätst. Aus unterschiedlichen Gründen haben die Eltern natürlich da eine Mitsprache und im Zweifel wissen sie alles besser. Natürlich wollen sie alles für das Wohl ihres Kindes, vielleicht aber auch für das Wohl der gesamten Familie, wenn dann mal irgendwann eine Profikarriere kommt. Das sind ja dann unterschiedliche Antriebe. Und darum haben wir diese Sparte im Prinzip zugemacht, bevor sie eigentlich erst richtig angefangen hat. Wir haben auch festgestellt, dass viele Agenturen sich zusammenschließen, dass es mittlerweile internationale Agenturen geworden sind, dass natürlich auch Anreize geschaffen werden für junge Spieler, aber auch für deren Eltern, in die Agentur XYZ zu gehen, was wir auch gar nicht imstande sind zu leisten. Ja, also wir können keinem Elternteil ein flammneues Auto auf den Hof stellen, nur damit der talentierte Sohn bei uns in die Agentur kommt. Ja, und wir können auch keine Eltern beschäftigen mit einem monatlichen Gehalt, nur damit der Sohn bei uns in die Agentur kommt. Also daran haben wir uns nicht beteiligt. Und letztendlich die Torhüterschiene ist natürlich dadurch zustande gekommen, weil mit Alexander Nübel und mit Ralf Fährmann der Stefan zwei gestandene Torhüter schon unter Vertrag hatte. Und diese Schiene haben wir jetzt ausgebaut. Wir haben extra einen ehemaligen Torhüter bei uns installiert, der natürlich mit den Torhütern auf einem ganz anderen Niveau sprechen kann, als wir das können. Also ich habe keine Ahnung vom Torwartspiel, muss ich ehrlicherweise sagen. Mich wundert es manchmal, wenn Leute von Weltklasse hier und Weltklasse da sprechen und wenn wir uns dann mal so Feedback von unseren Leuten einholen, die sagen, also da am Fuß und da hat er falsch gestanden und hier und das kann er nicht und was auch immer. Darum ist es sinnvoll, Spezialisten zu haben für spezielle Bereiche. Und wir haben, sage ich mal, zwei Spezialisten für die Trainerschiene. Das ist der Herr Bax und das bin ich, ja, weil ich eben auch jahrelang mit Trainern zusammengearbeitet habe. Ich weiß, was das für Typen sind und jeder ist da unterschiedlich und jeder ist da anders und dann ist da auch mal ein Egomane dabei und ein alter Pfau und da musste da jedes Wort auf die Goldwaage wird da gelegt und da muss man sehr diplomatisch und vorsichtig sein. Und auf der anderen Seite haben wir eben einen ehemaligen Profitorhüter, der kann dem Nübel schon noch sagen, wo er vielleicht da falsch gestanden hat oder wo da irgendwie die Raumziel oder sonst was Verteidigung gut oder schlecht war. Und das, ja, auf dem, so agieren wir. Und das ist das, was unsere Agentur ausmacht. Und ich glaube, da fahren wir ganz gut mit.
Dann lass uns doch ganz kurz bei den Trainern bleiben, weil das Thema ja in Hamburg hier gerade auch akut ist, ohne dass wir jetzt auf den konkreten Einzelfall eingehen wollen. Aber würdest du als Berater eines Trainers darauf bestehen, dass es Ausstiegsklauseln gibt?
Ja, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, logischerweise, weil auf der einen Seite echauffiert man sich darüber, dass die Spieler mit Ausstiegsklauseln um die Ecke biegen. Auf der anderen Seite will ich ja, sag ich mal, Vertrauen schaffen. Ja, ich will ja Vertrauen schaffen und ich will ja auch im Zweifel was lang und nachhaltiges aufbauen. Und ich will als Trainer, ja, so ein Exit-Szenario schon mal von vornherein zu gestalten, das könnte ein bisschen an der Glaubwürdigkeit natürlich kratzen. Ja, weil ich muss ja, irgendwo habe ich eine Vorbildfunktion, ja, irgendwo will ich ja auch etwas vorleben und dann natürlich Ausstiegsklauseln. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt beim Fabian so ist. Das ist ein ehrgeiziger junger Trainer, das muss man wirklich sagen. Der hat seine Chance absolut genutzt. Ich finde, den Fußball, den Fabian Hürzler spielen lässt, ist fantastisch anzuschauen. Das muss man wirklich sagen. Ich weiß jetzt nicht, welche Investitionen die getätigt haben, aber wenn ich mir so einen Adel angucke, das ist eine Augenwahl. Also der macht das einfach klasse. Und der Fabian Hürzler hat dieser Mannschaft etwas mit auf den Weg gegeben, dass sie so spielen, wie sie gerade spielen. Und ich habe ja gerade vom Hinspiel gesprochen bei Hertha. Ich habe da gesessen. Ich dachte, ich bin auf dem falschen Planeten. Ja, wie die da im Olympiastadion agiert haben und wie die Hertha im Prinzip auseinandergenommen haben, da hatte der Gegner gar keine Chance. Und Paul hatte auch gar kein Rezept dagegen. Das muss man fairerweise sagen. So, das heißt, der geht jetzt in Verhandlungen und sagt, also wenn jetzt aber mal ein richtig großer Club mit richtig viel Geld kommt, dann möchte ich aber eine Ausstiegsklausel haben, dass ich sofort gehen kann. Ich finde es schwierig. Ich glaube, ich spreche da für unsere Agentur und auch für Stefan Bax. Am Ende muss man ja auch ehrlicherweise sagen, wenn ich aus einem Vertrag hinaus möchte, dann komme ich auch aus diesem Vertrag raus. Es ist immer eine Frage des Geldes. Das ist klar. Ich als Verein will natürlich eine Planungssicherheit haben und ich will mich nicht direkt schon mit einem Ausstiegsszenario beschäftigen, wenn ich jetzt gerade kurz vorm Aufstieg in die Bundesliga bin und meinem Cheftrainer, der das geschafft habe, jetzt einen Vertrag unterbreite. Aber es gibt immer Mittel und Wege, um eine Zusammenarbeit zu beenden. Und es macht auch wenig Sinn aus meiner Sicht, dass man auf eine Zusammenarbeit besteht, wenn der eine gedanklich schon gar nicht mehr dabei ist. So, und das haben wir übrigens bei uns in der Agentur, handhaben wir das auch so. Wir haben keine Verträge, weder mit den Nübels oder Breitenreiters dieser Welt, sondern das geht per Handschlag. Und sollte sich einer nicht mehr wohlfühlen oder unwohl fühlen, dann müssen wir uns ja letztendlich als Agentur an die eigene Nase fassen und uns fragen, was haben wir falsch gemacht oder wo haben wir ihn nicht so begleitet, dass er gar nicht auf die Gedanken kommt, uns zu verlassen. Ja, und das ist vielleicht auch eine Herangehensweise, die unüblich ist, die vielleicht auch mit ein bisschen Risiko behaftet ist, aber die eigentlich auch zeigt, dass wir unserem Job und unserer Arbeit und unserer Philosophie treu sind und das alles ernst nehmen und uns eben so mit unseren Klienten beschäftigen müssen, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, sich mit irgendeiner anderen Agentur zu beschäftigen.
Jetzt haben die Gespräche mit Fabian Hürzel ja sehr lang gedauert, FC St. Pauli. Das ging ja schon irgendwie so. Vergangenen Herbst gab es ja die ersten Kontaktaufnahmen. Das hat sich bis jetzt in den März hineingezogen. Und man fragt sich immer, was dauert da so lange? Also wie kann man sich denn so Vertragsgespräche vorstellen? Das wird ja wahrscheinlich nicht so sein, dass man sich mal 2 Stunden in einen Raum setzt, dann alles übereinander legt und dann kommt man mit dem Ergebnis bei raus oder in den seltensten Fällen. Wie kann das sein, dass das über so einen langen Zeitraum sich hin erstreckt?
Na ja, gut, also man erkennt ja eine Entwicklung, die ein Verein genommen hat. Wenn wir jetzt, du hast jetzt gerade gesagt, die haben im November angefangen. Ja, dann will man vielleicht erstmal sehen, können wir dieses Niveau eigentlich halten? Haben wir tatsächlich Chancen, um überhaupt aufzusteigen? Oder sacken wir nach der Winterpause ab und verschwinden irgendwo im Niemandsland? Also so eine Entwicklung einer Mannschaft erstmal sich anzuschauen und in welche Richtung geht das, das ist mal das eine. So, dann macht man natürlich unterschiedliche Szenarien auf. Was passiert, wenn ich aufsteige? Was passiert aber auch, wenn ich nicht aufsteige? Und ich behaupte mal, wir sind jetzt an einem Zeitpunkt, wenn der FC St. Pauli nicht aufsteigen würde, dann wäre das schon eine schwierige Situation. Ja, weil also so richtig rechnet damit keiner mehr und die haben so viele Punkte eingesammelt und so einen geilen Fußball gespielt. Also alles andere als ein Aufstieg wäre eine Enttäuschung. Und da muss man natürlich auch überlegen, wie gehen wir mit dieser Enttäuschung um? Ja, ist der Hürzeler dann sowas von am Boden, der sagt, nee, das kann ich nicht nochmal. Ich habe alle Energie jetzt da reingelegt und ich wollte mit der Mannschaft aufsteigen, es hat nicht geklappt. So, und wenn man aufsteigt, dann muss es ja auch eine Perspektive geben. Ja, dann als Aufsteiger ist man ja nicht automatisch jetzt wieder festes Mitglied der Bundesliga, sondern der erste Schritt ist, wir versuchen wahrscheinlich erstmal die Klasse zu halten. So, was tun wir dafür, damit uns das gelingt? Ich kenne jetzt die vertraglichen Situationen der Mannschaft nicht, der Spieler nicht, der einzelnen Spieler logischerweise nicht. Haben die alle Anschlussverträge für die Bundesliga? Wahrscheinlich muss ich an der einen oder anderen Stelle auch nachbessern. Ja, auch das ist klar. So, wie weit kann ich nachbessern? Häufig sagt man ja, wenn man mit einer Mannschaft aus der zweiten in die erste Liga aufsteigt, dann lasst ihr doch den Schwung. Und das hat ja auch was, bewirkt ja was, so ein Aufstieg mit einer Mannschaft. Lass sie weitestgehend zusammen, vielleicht tatsächlich nur an ganz kleinen Stellen, weil sonst bringst du dieses Mannschaftsgefüge durcheinander. Und in der Regel sind ja Aufsteiger, es ist ja so, dass die durchaus sportlichen Erfolg auch haben. Und ich glaube, wenn man zu viel durcheinander bringt, zu viel eine Mannschaft verändert, dann kann das schwierig werden. So, und am Ende geht es natürlich auch um Geld. Das ist ja auch keine Frage. Auch das kann sich manchmal ein bisschen länger hinziehen, weil die Vorstellungen der Vereinsseite vielleicht völlig andere Vorstellungen sind, die der Trainer hat. Ja, wobei ich sage, es gibt eine gewisse Range, was so ein Bundesliga-Trainer verdienen kann, je nachdem, wo der Verein herkommt, was der Verein zu bieten hat. Aber auch da muss man natürlich mal vielleicht dann nochmal sagen, okay, jetzt lassen wir mal 2 Wochen Ruhe, jetzt geht jeder nochmal nach Hause, denkt man nochmal drüber nach. Ja, und am Ende ist es vielleicht auch tatsächlich eine Ausstiegsklausel, über die dann lange diskutiert wird. Und dann geht man nochmal auseinander und trifft sich dann nochmal wieder und hat dann nochmal eine neue Idee, nochmal einen anderen Ansatz. Das kann schon mal lange dauern. Natürlich ist der Idealzustand, wenn der Verein ein Angebot macht, die Agentur ein Gegenangebot macht, man zweimal nochmal drüber telefoniert, sich mit den Zahlen annähert und das Ding unter Dach und Fach bringt. Dann es ist auch wichtig für eine Mannschaft zu wissen, mit welchem Trainer gehen wir in die nächste Saison. Also ist unser vermeintlicher Aufstiegstrainer, ist das jetzt auch doch der Trainer für die nächste Saison? Das macht ja auch was mit den Spielern und deren Entscheidung. Also da sind viele Komponenten. Ja, manchmal wollen sich die Vereine auch erst auf Sportliche konzentrieren. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Wir haben den Marco Antwerpen beraten. Der hat Kaiserslautern übernommen, als die in Abstiegsnöten waren. 7 Punkte unterm Strich bis zum rettenden Ufer. dann hat die Mannschaft die Klasse gehalten. Im zweiten Jahr haben die auf einmal die Liga gerockt. So, und kurz vor Ende der Saison ging es dann darum, ja, was ist, wenn das mit dem Aufstieg nicht schafft, nicht klappt? Ja, nee, jetzt lassen wir uns erstmal nur auf sportlich konzentrieren. Da war Unruhe. Da war Unruhe bei Marco Antwerpen. Ja, da waren auch Unruhe teilweise bei anderen Spielern. Das hat dazu geführt, die letzten drei Spiele wurden vergeigt. Der ist von einem sicheren Aufstiegsplatz auf Platz 3 gerutscht. Und Thomas Hengen hat den kurzerhand ausgewechselt und hat einen Dirk Schuster installiert. Mhm. Der durfte dann beide Relegationsspiele machen und war mit denen aufgestiegen. Also man darf den Fokus nicht verlieren, auch wenn ich weiß, dass man natürlich Planungssicherheit gerne hätte. Ja, das ist eben ja, das, was man immer so abwägen muss.
Eine sehr schwierige Aufgabe, und es ist ja allgemeine Ansicht, du hast es gesagt, St. Pauli müsste das jetzt eigentlich durchziehen. Ein wichtiger Schritt dahin könnte ein Heimsieg eben gegen die Hertha sein. Du als Beobachter von Hertha und ja, jemand, der St. Pauli auch beobachtet hat, was denkst du denn, was das für ein Spiel wird am Sonntag?
Also ich habe das letzte Spiel von Hertha gesehen, und zwar das 2:2 gegen Holstein Kiel. Da sahen die ja lange, eigentlich fast schon zu lange, wie der sichere Sieger aus, bis dann jemand auf die Idee gekommen ist, sich nochmal eine Elfmetersituation anzugucken und dann auch auf Elfmeter zu entscheiden, was dann zum 2:2 geführt hat. Am Ende eigentlich fast schon eine gefühlte Niederlage, wenn man so kurz davor ist, das Heimspiel zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass Hertha noch Ambitionen hat und auch nicht die Power hat, noch in den Aufstiegskampf einzugreifen. Ja, ich glaube, es sind dann auf dem HSV 7 Punkte. Das muss man sehen. Ich finde, dass die Mannschaft eine ordentliche Qualität hat. Vor allen Dingen natürlich der Kollege Rehse, der als absolutes Mentalitätsmonster da agiert, aber auch vorne mit Preveljak oder auch mit Tabakovic starke Spieler hat, auch die Dardai-Söhne logischerweise. Das ist schon eine schwierig zu bespielende Mannschaft, aber ich glaube, am Ende wird sich dieses wie ein Uhrwerk funktionierende Spiel des FC St. Pauli durchsetzen. Und sie werden am Sonntag mutmaßlich den nächsten Schritt gehen in Richtung Aufstieg. Das kann ich mir vorstellen, auch mit der Unterstützung der Fans. Das wird kein Selbstläufer, das glaube ich nicht, weil im Prinzip hat Hertha ja nichts mehr zu verlieren. Die stehen so zwischen Baum und Borke, nach unten ist es zu weit, nach oben, ja, müsste man sehen, da müsste schon viel zusammengehen. So gesehen können die ja nicht befreit aufspielen. Und der Druck bei St. Pauli, der wird ja nicht geringer, ja, weil du hast so die Zielflagge, die siehst du jetzt schon mal so ein bisschen am Horizont, ja, da willst du natürlich jetzt auch durchmarschieren. Ja, da muss man sehen, wie diese Mannschaft damit klarkommt, aber rein von dem, was sie fußballerisch zu leisten imstande sind, glaube ich, dass am Ende wahrscheinlich St. Pauli als Sieger den Platz verlässt.
Andreas, wir haben das Vergnügen, das Spiel zusammen im Stadion zu sehen.
Ja.
Was erwartest du?
Ich bin da bei Hansi. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz enges Spiel wird. Ich sorge mich ein bisschen beim FC St. Pauli darum, dass jetzt das erste Mal in dieser Saison mit Erik Schmidt und Dapo Afolayan zwei absolute Leistungsträger verletzt ausfallen. Wir wissen noch nicht, wie lange. Das ist eine kleine Krisensituation, die es noch nicht gegeben hat. Von daher ist da so ein bisschen, ja, wie ich sagte, Sorge bei mir, aber ganz grundsätzlich bin ich bei dir. Die spielerische Substanz, wenn sie nicht komplett den Kopf verlieren, ist groß genug, um die Zielfahne zu durchschreiten.
Ja, ja.
Dann sind wir mal guter Dinge und bedanken uns ganz, ganz herzlich. Extrem interessanter Einblick in die Geschichte der Hertha, in die Situation dort, in das Business des Spieler oder besser gesagt Trainerberaters. Herzlichen Dank und weiterhin alles Gute.
Auch von meiner
Vielen
Seite.
Vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht. Ja, ich habe eine neue Liebe gefunden. Also Podcasten.
Podcast. Sehr gut. Das kriegen wir hin. Ja. Richtig lang.
Alles klar. Alles Gute und auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank.
Euch auch. Viel Erfolg weiterhin.
Danke. Bis dann.
Tschüss. Ciao.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.